Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Auch zwei Tage nach der Vorlage des größten Konjunkturpakets in der deutschen Nachkriegsgeschichte gibt es noch immer erheblichen Diskussionsbedarf über die geplanten Maßnahmen. Den einen gehen sie angesichts der Corona-Krise nicht weit genug, den anderen passt die ganze Richtung nicht. Trotzdem soll sich der Bundestag jetzt so schnell wie möglich an die gesetzgeberische Umsetzung machen, ein Thema dieser Sendung. Zudem berichten wir über die Corona-Beschlüsse des Bundesrates. Die Grundschulen in Nordrhein-Westfalen sollen jetzt doch noch kurz vor den Sommerferien wieder komplett geöffnet werden. Deutschland will Mitte Juni die Grenzkontrollen beenden. Italiens Außenminister Di Maio führt die erste Auslandsreise in der Corona-Krise nach Berlin. Die Gespräche zwischen der EU und Großbritannien über die künftigen Beziehungen, sie treten auf der Stelle. Lufthansa muss den Leitindex DAX verlassen. Überraschend positive Arbeitslosenzahlen in den USA und die Lage in Sibirien nach dem verheerenden Dieselunfall. Aber erste Station ist Berlin. Teuer ist das geplante Konjunkturpaket der Großen Koalition in jedem Fall. 130 Milliarden Euro sind veranschlagt, deutlich mehr schon als ursprünglich geplant. Trotzdem gibt es eine anhaltende Debatte über eine Ausweitung der Maßnahmen. Nicht zuletzt, was die geplante temporäre Absenkung der Mehrwertsteuer angeht. Aber auch aus den Kommunen kommt Kritik. Gute Leute.
Am Morgen erneuerte der Städte- und Gemeindebund die Forderung, auch der Bund müsse bei den Altschulden helfen. Die Kluft zwischen Arm und Reich dürfe nicht weiter auseinandergehen, mahnte im Bayerischen Rundfunk Verbandspräsident Uwe Brandl. Der lobte gleichzeitig die Übernahme der Kosten für die Unterkunft von Sozialleistungsempfängern und den Ausgleich von Ausfällen bei der Gewerbesteuer.
Das ist eine wirklich spürbare Hilfestellung, die uns helfen wird, vor allen Dingen die Investitionsmaßnahmen, die wir uns vorgenommen haben, auch korrekt abzuwickeln, möglichst ohne Verschuldung abzuwickeln.
Verwirrung gibt es derweil um eine andere Steuer. Mit 20 Milliarden Euro ist die Absenkung der Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr der größte Einzelposten im Konjunkturpaket. Nach CSU-Chef Markus Söder stellt nun auch der Chef der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich im Deutschlandfunk in Aussicht, die Maßnahme könne möglicherweise verlängert werden.
Man kann in der jetzigen Situation gar nichts ausschließen. Wir werden auch nachsteuern müssen. Ich bin der festen Überzeugung, in den nächsten Wochen werden wir besser wissen, welche Anreize gewirkt haben.
Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen,
betont dagegen Angela Merkel in der ARD.
Wir könnten uns die Finanzausfälle auf Dauer gar nicht leisten. Da würden wir solche Schulden machen, die nicht vertretbar sind. Aber als ein Anreiz, jetzt zu kaufen, wo viele ja auch doch nachdenken, ist das jetzt die richtige Zeit?
Und zwar gerade jetzt, ergänzte im ZDF Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
Wenn Sie es zu lange aufschieben, können Sie von diesem Vorteil nicht profitieren.
Ich glaube, dass beide klug genug sind, sich in der Situation auch auf Entscheidungen einzustellen.
Antwortet sein Parteifreund Mützenich. Er hoffe aber, dass das nicht nötig sein werde. Scholz dagegen mahnt, man habe sich in die Hand versprochen, nicht zu verlängern. Die Absenkung für ein halbes Jahr hinterfragt derweil FDP-Fraktionsvize Christian Dürr. Andere in der Partei hatten die Steuersenkung zuvor begrüßt. Ebenso widersprüchlich ist hier die AfD. Lachhaft blinder Aktionismus, twitterte Co-Partei. Chef Jörg Meuthen. Fraktionsvize Beatrix von Storch hätte sich zwar keine Befristung gewünscht, begrüßte den Schritt aber trotzdem.
Es ist ein richtiger Schritt und lachhaft.
Bemühte sich im Deutschlandfunk live Erich Holm, den Widerspruch der Parteifreunde aufzulösen.
Bei einer nur 6 Monate andauernden Mehrwertsteuersenkung sind eben auch die Umstellungskosten, die zweimal anfallen bei den Unternehmen, mit einzukalkulieren.
Derweil kündigte der Vorsitzende des Sachverständigenrats an, dass die Wirtschaftsweisen ihre Konjunkturprognose für Deutschland deutlich nach unten korrigieren werden. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Lars Feld, die Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens hätten länger gedauert als zunächst angenommen. Außerdem sei die Außenwirtschaft härter getroffen worden. Man gehe nun von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 6-7% aus. Ähnlich auch die Bundesbank in ihrer jüngsten Prognose, die das Konjunkturpaket noch nicht berücksichtigt. Dieses Paket bewertet Bundesbankpräsident Jens Weidmann positiv. Die Staatsfinanzen leisteten einen erheblichen Stabilisierungsbeitrag. Umstritten ist darin nach wie vor der Umgang mit der Automobilwirtschaft mit dem Fokus auf Elektromobilität. Der grüne Sven Christian Kindler begrüßte den Schwerpunkt im Deutschlandfunk.
Diese Krise ist auch hausgemacht. Und diese Krise darf eben nicht verlängert werden mit falschen Anreizen. Die Zukunft der Autoindustrie ist elektrisch und ist ökologisch, sonst hat sie keine Zukunft.
FDP-Chef Christian Lindner hätte sich eine technologieoffene Förderung gewünscht, wie er an Partei und Fraktion schrieb. IG Metall-Chef Jörg Hoffmann griff vor allem die SPD an. Man dürfe die für Deutschland so wichtige Branche nicht in einer industriepolitischen Geisterfahrt an die Wand fahren, kritisierte er in der Augsburger Allgemeinen.
Aus Berlin der Bericht von Gudula Geuter. Trotzdem soll es sehr schnell gehen. Noch vor der Sommerpause will der Bundestag mit die entsprechenden Gesetze liefern. Gleichzeitig hat heute der Bundesrat wichtige Beschlüsse abgesegnet. Etwa die Absenkung der Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie von 19% auf 7%, befristet für ein Jahr ab dem 1. Juli. Aber auch das sogenannte Corona-Elterngeld ist verlängert worden. Anita Fünfinger.
Wer in der Corona-Pandemie keine Betreuung für seine Kinder findet und deswegen nicht arbeiten kann, bekommt weiterhin eine Lohnersatzleistung. Nach dem Bundestag stimmte auch der Bundesrat am Vormittag der Verlängerung der Maßnahme zu. 10 statt 6 Wochen bekommen Eltern 67% ihres Nettoeinkommens. Die Summe ist gedeckelt auf gut 2.000 Euro. Das gilt pro Elternteil. Beide Elternteile können also zusammengerechnet 20 Wochen bei den Kindern zu Hause bleiben. Entsprechend gilt die Regelung für Alleinerziehende auch für 20 Wochen. Das Geld zahlt der Arbeitgeber aus, er kann es sich dann vom Staat erstatten lassen. Eltern können die Leistung auch tageweise in Anspruch nehmen. Damit reagiert die Politik auf die tageweise Öffnung von Schulen und Kitas. Voraussetzung ist, die Kinder sind jünger als 12 Jahre und die Eltern müssen glaubhaft versichern, dass sie keine andere Betreuungsmöglichkeit haben und auch keinen Anspruch auf Notbetreuung. Was viele Eltern ärgert, wer im Homeoffice arbeitet, hat ebenfalls keinen Anspruch auf das sogenannte Corona-Elterngeld. Gerade mit kleinen Kindern aber sei der Job zu Hause nicht zu machen, so die Kritik.
Die Zahl der neuen Corona-Fälle in Deutschland ist weiter gering. Die sogenannte Reproduktionszahl liegt deutlich unter 1,0. Wenn es Ausbrüche gibt, dann allenfalls lokal, wie jetzt etwa in Göttingen oder auch Bremerhaven. Mit einem Grund, weshalb sich jetzt die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen dazu entschlossen hat, bei den Grundschulen wieder zum Regelbetrieb zurückzukehren. Daniela Junghans.
NRWs Grundschüler haben ab 15. Juni wieder regulär Unterricht. Nicht wie bisher in kleinen Lerngruppen und tageweise abwechselnd, sondern ganz normal. Im Klassenverband, am besten vom eigenen Klassenlehrer unterrichtet. Und das jeden Tag bis zu den Sommerferien. Die allerdings schon 2 Wochen später beginnen. Trotzdem sei die Rückkehr wichtig, sagt NRWs Schulministerin Yvonne Gebauer.
Jeder Tag zählt, kann ich in diesem Zusammenhang nur sagen. Und das macht für die Schülerinnen und Schüler Sinn, weil eben die Jüngsten tatsächlich hier auch Strukturen brauchen. Und es natürlich auch für die Lehrerinnen und Lehrer nochmal ein besonderes Bild auf die Schülerinnen und Schüler gibt, um dann zu schauen, wie sind denn die Lernstände jetzt? Und damit dann der Schulstart nach den Sommerferien dann auch besonders gelingt.
Wie umfangreich der Unterricht vor den Ferien sein wird, ist noch offen. Die Schulministerin wünscht sich zwar, dass möglichst alle Kinder wieder wie vor Corona unterrichtet werden, aber das wird an vielen Schulen nicht möglich sein, weil schlicht die Lehrer fehlen. Denn derzeit haben rund 20% der Grundschullehrer in NRW ein Attest, dass sie vom Präsenzunterricht befreit, weil sie ein erhöhtes Risiko auf einen schweren Covid-19-Verlauf haben.
Natürlich muss vor Ort geschaut werden, wie das Personal im Einsatz ist, was geleistet werden kann. Der Anspruch richtet sich dann natürlich daran ein Stück weit aus, inwieweit eben nicht vollumfänglich unterrichtet werden kann am Tag, sondern dann eben auf einige Stunden reduziert.
Den Infektionsschutz will NRW durch eine Trennung der Schulklassen gewährleisten. Denn während im Klassenraum weder Abstandsgebot noch Maskenpflicht gelten, sollen die Kinder unterschiedlicher Klassen sich nicht begegnen. Weder auf dem Schulweg noch auf dem Pausenhof. Dafür sollen unterschiedliche Anfangszeiten sorgen. Neben NRW wollen auch andere Bundesländer die Grundschüler schon vor den Sommerferien wieder regulär unterrichten. Hintergrund ist laut NRW-Ministerin Gebauer unter anderem ein Beschluss von Bund und Ländern, der Abweichungen von den Abstandsregeln für Kinder erlaubt. Gewerkschaften, aber auch Eltern- und Schülerverbände kritisieren die jetzige Rückkehr zum Normalbetrieb an den Grundschulen. Sie hätten damit lieber bis nach den Sommerferien gewartet, sagt Stefan Behlau, der nordrhein-westfälische Chef der Bildungsgewerkschaft VBE.
Noch in der letzten Woche haben wir Gespräche im Ministerium gehabt, gemeinsam mit Elternverbänden und der Landesschülerinnenvertretung. Und da haben sich Lehrerverbände, Elternverbände und Landesschülervertretung eindeutig dafür ausgesprochen, den Regelbetrieb vor den Sommerferien nicht mehr aufzunehmen, sondern die jetzige Schulzeit so zu Ende laufen zu lassen, damit wir gut und gelingend in das Schuljahr 2020/2021 starten können.
Für weiterführende Schulen ist in NRW übrigens keine vergleichbare Regelung geplant. Sie sollen den Präsenzunterricht zwar ausweiten, aber vor den Sommerferien nicht mehr zum Normalbetrieb zurückkehren.
Informationen waren das von Daniela Junghans. Die einseitigen Grenzschließungen durch Innenminister Horst Seehofer im Zuge der Corona-Pandemie hatten in den Nachbarländern für mächtig Ärger gesorgt, nicht zuletzt in Frankreich und Luxemburg. Inzwischen stehen die Zeichen aber bekanntlich auf Entspannung, weshalb auch die Grenzkontrollen demnächst wegfallen sollen. Paul Vorreiter.
Kaum etwas wird so sehr mit Europa in Verbindung gebracht wie der freie Reiseverkehr. Den Weg dahin, nach monatelangen Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie, haben die EU-Innenminister bei ihrer Videokonferenz heute skizziert. Ihr erklärtes Ziel, die Öffnung der Binnengrenzen bzw. der Wegfall der Kontrollen, soll koordiniert passieren. Ganz einheitlich wird es allerdings nicht ablaufen. Manche Länder sind schon vorgeprescht, Österreich öffnete etwa seine Grenzen mit Ausnahme von der nach Italien. Nicht alle, aber eine Mehrheit der EU-Staaten will die Grenzkontrollen bis zum 15. Juni aufheben.
Ich werde dem Kabinett auch nächsten Mittwoch dazu einen Vorschlag machen, der in diese Richtung geht, dass wir anstreben, bis zum 15. Juni die jetzt noch bestehenden Grenzkontrollen zu beenden,
sagte Bundesinnenminister Seehofer nach dem virtuellen Treffen. Bis voraussichtlich Ende des Monats könnten die Binnengrenzkontrollen in der EU vollständig wegfallen.
When lifting the borders, the nationality of a person entering the territory is not a relevant factor.
Bei der Einreise dürfe die Staatsangehörigkeit keine Rolle spielen, mahnte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson. Ihre Behörde hatte den Mitgliedstaaten einen Fahrplan zur Öffnung der Grenzen vorgeschlagen. Als ausschlaggebendes Kriterium empfahl sie zu prüfen, ob das Virus auf beiden Seiten einer Grenze gleich gut unter Kontrolle ist. Mit Öffnung der Binnengrenzen erfolgt laut Bundesinnenminister Seehofer auch
eine Beendigung der Quarantäne, sodass man beim Wechsel zwischen den Ländern in Europa auch nicht mehr in Quarantäne muss. Das heißt, es ist dann wieder die volle Freizügigkeit hergestellt.
Volle Freizügigkeit, die allerdings mit Blick auf die EU-Außengrenzen nicht hergestellt ist. Mitte März hatten sich alle EU-Staaten außer Irland sowie die Nicht-EU-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island darauf verständigt, nicht notwendige Einreisen zu verbieten. Die Innenminister haben der EU-Kommission nun aufgetragen, einen Plan zu machen, wie schrittweise auch diese Beschränkung zurückgenommen werden kann. Nächste Woche bereits werden die Vorschläge erwartet. Die Mitgliedstaaten wollen dabei dem Grundsatz folgen, erst wenn die Binnengrenzen geöffnet sind, können die Grenzkontrollen für die Außengrenzen wegfallen. Damit könnten Einreisen in die EU voraussichtlich wieder ab Juli möglich werden.
Die EU-Grenzkontrollen sollen bald wieder wegfallen, das waren Informationen von Paul Vorreiter. Gerade aus Italien, von Corona schwer getroffen, hatte es harsche Kritik wegen der mangelnden Solidarität in Europa gegeben, nicht zuletzt in Richtung Deutschland. Jetzt, milliardenschwere Hilfspakete später, ist der Ton wieder versöhnlicher, symbolisch dafür auch der heutige Besuch des italienischen Außenministers in Berlin. Klaus Remme.
Lieber Luigi, ich darf dich ganz herzlich hier in Berlin begrüßen.
Das diplomatische Geschäft unter Außenministern kommt so langsam wieder in Gang. Man spricht direkt miteinander und Heiko Maas ist das offensichtlich sehr recht.
Einer der Sätze, die ich in den letzten Wochen am häufigsten gehört habe, lautete: Schalt doch mal dein Mikro stumm, weil wir ständig in Videokonferenzen sitzen und immer einer das Mikro aufhat.
Gesprächsstoff gab es reichlich. Die Corona-Bilder aus der Lombardei waren uns eine eindrückliche Warnung, sagte Maas. In Italien wiederum wurde zu diesem Zeitpunkt insbesondere der deutsche Ausfuhrstopp von Schutzausrüstung registriert. Einmal mehr fragten die Italiener nach dem Verständnis deutscher Solidarität. Maas sprach das heute offen an.
Manches hätte man anders machen können, manches hätte man auch noch schneller machen können und unbürokratischer machen können. Aber ich glaube, wir haben den Zeitpunkt irgendwann erkannt, dass wir fest entschlossen sein müssen, gemeinsam aus dieser Krise herauszukommen und uns dabei, so gut es geht, wechselseitig zu unterstützen.
Der Zeitung La Repubblica hatte Maas gestern ein Interview gegeben und erklärt, es sei wie im Flugzeug gewesen. Zitat: Wir mussten erst mal die eigene Schutzmaske anlegen, um anderen helfen zu können. Luigi Di Maio war bemüht, dieses Kapitel hinter sich zu lassen. Er dankte für die solidarische Haltung danach, die Aufnahme italienischer Patienten in deutschen Krankenhäusern, eine Geste, die man so wörtlich immer im Herzen behalten werde. Di Maio hofft nun auf deutsche Touristen im Sommer. Er weiß, die Reisewarnung der Bundesregierung endet am 15. Juni. Er versprach allen potenziellen Italienbesuchern maximale Transparenz über die aktuelle Corona-Lage und vollste Sicherheit während ihres Urlaubs.
E chiaramente da parte italiana ci impegniamo a mantenere la massima trasparenza su tutti i dati epidemiologici, in modo da consentire a tutti i cittadini tedeschi che lo vorranno di visitare il nostro paese in piena sicurezza.
Auf die Frage, wohin er verreise und ob er Regionen in Italien für den Urlaub empfehlen könne, erklärte Heiko Maas seinem Amtskollegen:
Ich werde hier seit Tagen gefragt, wo ich selber Urlaub mache und verweigere seit Tagen die Auskunft und das wird sich auch heute nicht ändern. Ich gebe auch keine Reiseempfehlungen. Denn wenn ich dies täte, würde das sehr viel Ärger mit etwa 25 anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union geben.
Als eine italienische Journalistin noch einmal nach der italienisch-deutschen Vertrauenskrise zu Beginn der Pandemie fragte, verband Maas das Thema mit dem EU-Hilfspaket.
Die Tatsache, dass der italienische Außenminister Berlin als den Ort für seine erste Auslandsreise nach Ausbruch der Corona-Pandemie gewählt hat, ist, finde ich, nichts anderes als ein Zeichen von Haltung und Führung. Wir würden gerne das zurückgeben. Wir haben zusammen mit Frankreich einen Vorschlag gemacht, bei dem wir uns bewegt haben. Und zwar auch zu bewegt haben auf die italienische Position.
Man wolle nun während der deutschen Ratspräsidentschaft alles für einen Kompromiss tun, der Italien aus der Krise helfe, versicherte Heiko Maas und versprach einen schnellen Gegenbesuch in Rom.
Klaus Remme. Es ist das vertraute Spiel. Die Zeit wird knapp, dennoch kann von einer Annäherung zwischen der EU und Großbritannien bislang keine Rede sein. Das galt schon für den Brexit. Jetzt ist es bei den Gesprächen über die künftigen Beziehungen nicht viel anders. Aus Brüssel, Bettina Klein.
Keine substanziellen Fortschritte. Insofern ist alles wie immer in den Verhandlungen mit Großbritannien über ein Zukunftsabkommen. Doch das Ende ist längst nicht erreicht. Und Raum für Kompromisse scheint noch vorhanden. Michel Barnier, der EU-Chefunterhändler, sprach heute am Ende dieser Juni-Verhandlungswoche von großem gegenseitigem Respekt. Seine Verantwortung gebiete es aber auch, die Wahrheit zu sagen. Und die sei: Es gibt nicht viel Fortschritt.
Ma responsabilité, c'est de dire la vérité. Et cette vérité, c'est qu'il n'y a pas eu cette semaine de progrès.
Die Hauptstreitpunkte sind im Wesentlichen die gleichen geblieben. Die Fischereirechte, die Wettbewerbsbedingungen, die Governance-Regeln zur Umsetzung des Abkommens, die Zusammenarbeit in der Justiz, um nur die wichtigsten zu nennen. Barnier hielt demonstrativ die politische Erklärung hoch, die beide Seiten unterschrieben haben und die nun Basis der Gespräche ist.
This document is available in all languages. Including English.
In allen Sprachen erhältlich, so Barnier, auch in Englisch, als sei es ein Übersetzungsproblem und gar nicht schwer zu lesen, das einzig relevante Dokument für uns. Doch die britische Seite versuche sich immer wieder davon zu distanzieren. Beispiel Wettbewerbsbedingungen, das berühmte Level Playing Field. Paragraph 77, wegen der geografischen und ökonomisch gewachsenen Nähe müssen unfaire Handelsvorteile vermieden und die hohen EU-Standards bei Staatsbeihilfen, bei Wettbewerbs-, Sozial-, Arbeits-, Umwelt- und Steuerfragen aufrechterhalten werden.
We are today very far from this objective.
Heute sind wir weit davon entfernt, so Michel Barnier. Die britische Seite pocht auf ihre gewonnene Souveränität, dann aber kann sie keinen vollen Zugang zum Binnenmarkt beanspruchen. Das ist die Position der Europäischen Union. Und gar nicht reden wollen die Briten im Moment über Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik. Auch dies war in der politischen Erklärung vereinbart worden, jenem Zusatzdokument zum Austrittsabkommen. Allerdings hat diese Erklärung keinerlei rechtliche Bindung, worauf die EU bisher immer großen Wert gelegt hat.
Et je pense que nous ne pourrons pas continuer éternellement comme ça.
So können wir nicht ewig weitermachen, warnte Michel Barnier, denn bekanntlich läuft auch hier wieder die Zeit. Die britische Regierung lehnt es ab, die Übergangsperiode, die Ende des Jahres nun endet, zu verlängern. Also muss, so die Rechnung in Brüssel, bis Ende Oktober ein Abkommen stehen, um die gesetzgeberische Umsetzung bis zum Ende des Jahres noch hinzubekommen. Solche wichtigen Abkommen würden ja immer in letzter Minute fertig, räumte Barnier heute ein, und er sprach von intensiven Verhandlungen am Schluss im Oktober. wenn man sich entsprechend angenähert hat. Aber soweit ist es noch nicht. Neue Dynamik versprechen sich beide Seiten jetzt von der Videokonferenz auf höchster Ebene in der zweiten Junihälfte, wenn Boris Johnson, Ursula von der Leyen und Charles Michel, wie verabredet, Bilanz ziehen werden. Ende Juni oder Anfang Juli soll es dann mit hoffentlich frischem Wind in die nächste Verhandlungsrunde gehen.
Aus Brüssel der Bericht von Bettina Klein. Hinter der Lufthansa liegen turbulente Zeiten. Erst der komplette Zusammenbruch des Geschäfts im Zuge der Corona-Pandemie, dann der wochenlange Streit um Staatshilfen. Der ist inzwischen zwar beigelegt, aber heute gab es den nächsten Dämpfer. Der Konzern muss den Leitindex DAX verlassen. Konrad Busen.
Seitdem der deutsche Aktienindex DAX existiert, seit mehr als 30 Jahren, ist die Lufthansa Mitglied im deutschen Premium-Index. Nun muss sie raus, steigt in den MDAX ab. Der Wertverlust im Zuge der Corona-Rezession war so groß, dass die Lufthansa nicht mehr zu den 45 größten deutschen Aktiengesellschaften gehört. Grundlage dieser Rangliste, die von der deutschen Börse regelmäßig erstellt wird, sind der Börsenwert, also die sogenannte Marktkapitalisierung, und der Börsenumsatz mit den Aktien eines Unternehmens. Ersetzt wird die Lufthansa von einem Immobilienkonzern, der Deutsche Wohnen AG. Sie steigt vom MDAX in den DAX auf. Die Deutsche Wohnen AG ist mit bundesweit 160.000 Wohnungen der zweitgrößte private Vermieter in Deutschland und nach Vonovia bereits der zweite Wohnimmobilienkonzern im DAX.
Auch der Reisekonzern TUI musste auf Staatshilfen zurückgreifen. Immerhin 1,8 Milliarden Euro hat die Bundesregierung bereitgestellt. Trotzdem drohen den Beschäftigten jetzt harte Einschnitte. Der Konzernflieger TUI Fly will offenbar die gesamte Flotte glatt halbieren. Thorsten Küppers.
Ziel sei es, die Flotte von 39 Jets vom Typ Boeing 737 zu halbieren, sagte ein TUI-Fly-Sprecher in Hannover. Mehrere deutsche Standorte wie Köln, Bremen und Münster-Osnabrück sollen aufgegeben werden. Wie viele Stellen dadurch wegfallen, ist noch unklar. Das werde zwischen Unternehmensführung und Betriebsrat verhandelt. Laut Medienberichten steht jeder dritte Job auf der Kippe. Bei TUI-Fly gibt es rund 2000 Vollzeitstellen, davon 1400 Piloten und Flugbegleiter. Die Gewerkschaft Verdi sieht die Pläne naturgemäß kritisch, auch weil der Mutterkonzern TUI mit einem Kredit der staatlichen Förderbank KfW unterstützt wird. Konzernchef Jussen hatte die 1,8 Milliarden Euro Spritze als entscheidende Hilfe für das Unternehmen bezeichnet. Am 17. Juni will TUI Fly den Ferienflugbetrieb wieder aufnehmen. Ein eigenes Langstreckenangebot liegt dagegen auf Eis. Ursprünglich wollte TUI Fly Urlauber ab November nach Mexiko und in die Dominikanische Republik bringen. Das sei angesichts der Corona-Krise aber nicht sinnvoll. Sinnvoll, heißt es bei TUI Fly.
Der Bericht von Thorsten Küppers, und um 18.32 Uhr gehen wir ins Ausland. Der deutsche Arbeitsmarkt ist trotz Corona-Pandemie und Lockdown bislang halbwegs glimpflich davongekommen. Ganz anders die Lage in den USA. Dort war die Arbeitslosenzahl auf den höchsten Wert seit Jahrzehnten geschnellt und hatte damit auch Präsident Donald Trump in Bedrängnis gebracht, der bekanntlich um seine Wiederwahl kämpft. Jetzt aber ist die Zahl der Arbeitslosen überraschend gesunken. Jan Bösche.
Diese Arbeitsmarktzahlen sind eine Überraschung. Experten hatten damit gerechnet, dass die Zahl der Arbeitslosen in den USA weiter zunimmt. Manche erwarteten sogar einen Anstieg der Arbeitslosenquote für Mai auf 20%. Nun aber stieg die Quote nicht, sie ging zurück. Von 14,7% im April auf 13,3% im Mai. Bei MSNBC zeigte sich der Investor und Analyst Steve Rattner erstaunt.
I've never seen numbers this far off expectations in, I don't know, 40 years of watching this stuff.
In 40 Jahren habe er noch nie gesehen, dass Zahlen so weit von den Erwartungen abwichen. Laut Zahlen des Arbeitsministeriums schufen die Arbeitgeber im vergangenen Monat 2,5 Millionen neue Jobs. Zuwächse gab es besonders bei Restaurants und Hotels, auf dem Bau, aber auch beim Handel. Restaurants und Geschäfte hatten wegen der Corona-Krise schließen müssen. In den vergangenen Wochen hatten die Bundesstaaten aber Schritt für Schritt die Beschränkungen wieder gelockert. Entsprechend stellen die Arbeitgeber wieder Mitarbeiter ein. Eine mögliche Erklärung, warum sich das nicht in den Prognosen widerspiegelte: viele Jobs wurden nicht offen ausgeschrieben, sondern Chefs riefen ihre früheren Mitarbeiter einfach direkt an. Trotz der Überraschung, 13,3% ist noch immer eine hohe Arbeitslosenquote, besonders verglichen mit der Lage vor der Corona-Krise. Rattner sagte, man sei noch nicht aus der Gefahrenzone.
It's not like we're out of the woods. But it is certainly going to have a major impact on the political and policy debate.
Die Zahlen würden aber auf jeden Fall einen erheblichen Einfluss auf die politische Debatte haben. Zum Beispiel, ob die Demokraten die zögerlichen Republikaner überzeugen können, ein weiteres großes Hilfspaket zu schnüren. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat auf jeden Fall die Stimmung des Präsidenten erheblich gebessert. Bei strahlendem Sonnenschein trat Donald Trump im Rosengarten des Weißen Hauses vor die Kameras, um die Zahlen zu kommentieren.
Well, thank you very much. It's a very big day for our country. It's affirmation of all the work we've been doing.
Das sei ein großer Tag für das Land, eine Bestätigung ihrer Arbeit. Trump hatte auf die gute Wirtschaftslage gesetzt, um seine Wiederwahl im Herbst zu sichern. Die Corona-Krise machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Entsprechend feierte er jetzt die neuen Jobs als Beweis, dass die Wirtschaft wie eine Rakete durch die Decke gehen werde. Er lobte die Bundesstaaten, die frühzeitig ihre Corona-Beschränkungen wieder gelockert hatten. Trump versprach, das kommende Jahr werde eines der besten wirtschaftlichen Jahre.
And next year is going to be one of the best years we've ever had economically.
Allerdings nur, wenn er Präsident bleibe. Trump kann gute Nachrichten dringend gebrauchen. Umfragen zeigen, dass er hinter seinem Herausforderer Joe Biden liegt. Eine Umfrage unter Christen zeigte, dass seine Zustimmungswerte auch hier zurückgehen. Bei Evangelikalen zum Beispiel vom Höchstwert von 77% auf jetzt 62%. Evangelikale Christen sind eine wichtige Wählergruppe für Trump. Ein anderes Wahlkampfthema ist für ihn Law and Order, Gesetz und Ordnung, mit dem er auf die Massenproteste in vielen amerikanischen Städten reagierte. Sie richten sich ja gegen Polizeigewalt, gegen Schwarze. Trump wiederholte jetzt sein Mantra, die Ordnungsbehörden müssten die Straßen dominieren.
You have to dominate the streets. You can't let what's happening happen.
Sie könnten nicht zulassen, was passiert sei. Trump steht besonders in der Kritik, weil er am Montag den Platz vor dem Weißen Haus hatte gewaltsam räumen lassen, um sich vor einer Kirche fotografieren zu lassen. Mehrere Demonstranten und die Bürgerrechtsorganisation ACLU haben deswegen jetzt Klage eingereicht.
Aus Washington war das Jan Bösche. Ende Mai waren aus einem geborstenen Öltank in Sibirien über 20.000 Tonnen Diesel ausgelaufen, direkt in einen Fluss. Umweltschützern zufolge die bislang schwerste Katastrophe dieser Art in der Arktis. Zur aktuellen Lage, Tilko Gries.
Hunderte Helfer, Techniker und Arbeiter sollen es sein, die versuchen, den Schaden irgendwie zu begrenzen. Nach Behördenangaben liefen schon Ende Mai rund 20.000 Tonnen Dieseltreibstoff aus einem beschädigten Tank aus. Das Mineralöl wird in einem Kraftwerk verwendet, um elektrische Energie für den Konzern Nornickel herzustellen. Der ist beim Abbau unter anderem von Nickel, Kupfer und Palladium der größte in Russland. Sein Großaktionär und Unternehmenschef heißt Wladimir Potanin, der laut dem Magazin Forbes sechstreichster Mann Russlands ist. Potanin wurde heute in einer Videoschalte mit dem russischen Präsidenten gezeigt. Der Oligarch sicherte dabei zu: Wir sind bestrebt, die besten verfügbaren Technologien einzusetzen und wählen die optimale, nicht die günstigste Lösung aus ökologischer Sicht. Und wir finanzieren das vollständig auf Kosten des Unternehmens. Nicht ein einziger Rubel aus Steuermitteln wird dafür verwendet werden. Wladimir Putin hatte vor kurzem den Gouverneur der Region öffentlich scharf gemaßregelt. Der hatte zuvor einräumen müssen, erst Tage nach der Verseuchung von ihr aus sozialen Medien erfahren zu haben. Dem Oligarchen rechnete Putin heute vor: Ein Öltank, in dem Treibstoff gelagert wird, kostet sehr viel weniger, viele Male weniger. Wenn man ihn rechtzeitig ausgewechselt hätte, dann wäre kein Umweltschaden entstanden und das Unternehmen müsste diese Ausgaben nicht tragen. Staatliche Stellen bemühen sich inzwischen, die Situation so darzustellen, als sei die Lage unter Kontrolle. Ob das so ist, lässt sich nicht bestätigen. Manche Fachleute befürchten, der Diesel verseuche nun den Erdboden, außerdem zwei Flüsse, und gelange in den nur wenige Dutzend Kilometer entfernten Piassino-See und von dort in die Kara-See, die zum Arktischen Ozean gehört. Greenpeace Russland zieht einen Vergleich zur Havarie des Tankschiffs Exxon Valdez vor Alaska. Sergei Schachmatow, Direktor der Umweltschutzorganisation Russische Grüne, zugeschaltet aus Norilsk, äußerte sich im Medium Current Time zurückhaltender. Uns hat die Aufopferungsbereitschaft beeindruckt, mit der die Rettungskräfte und Arbeiter des Unternehmens rund um die Uhr den Dieselkraftstoff wegpumpen. Die beiden Flüsse sind natürlich ernsthaft geschädigt worden, aber es hat keinen Sinn, den Schaden jetzt zu beziffern. Wir müssen jetzt das Dieselöl wieder einfangen und dann beginnen, den Schaden detaillierter zu bemessen, vielleicht unter Hinzuziehung ausländischer Experten. Es gibt Vermutungen, der Tank sei leck geschlagen, weil er den Bewegungen des Bodens nicht standhielt. Der Klimawandel taut die Permafrostböden immer früher und immer tiefer auf. Bestätigt ist diese Theorie jedoch nicht.
Umweltkatastrophe in Sibirien. Das waren Informationen von unserem Russland-Korrespondenten Tilko Gries. Ja, und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare hier im Deutschlandfunk am Freitag immer ab 19.09 Uhr. Die Themen dann Abflug der Lufthansa aus dem Leitindex DAX und in der Europäischen Union sollen die Grenzkontrollen bald wieder wegfallen. Für Ihr Interesse an dieser Sendung bedankt sich ganz herzlich Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende.